Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Das sind ja immer noch so Ikonen, das sind so Poster, T-Shirts.
Es sieht schon toll aus.
Und jetzt kommst du ins Spiel quasi.
Ah, ja. Manche Antworten sind natürlich ein bisschen länger.
Ja, dann legen wir jetzt einfach mal los. Hier ist Oke Bandixen, ich arbeite in der Kulturredaktion von NDR Info und Peter Urban ist auch da, langjähriger Musikredakteurskollege beim NDR.
Hallo Oke.
Bevor wir hier richtig anfangen, haben wir einen kleinen Tipp, nämlich auf NDR Blue, wo jetzt der Nachtclub zu Hause ist.
Ja, 20 Uhr, wochentags, viel bessere Zeit. Und es gibt nicht nur neue Musik, sondern auch alte Aufnahmen zum Beispiel zu hören in den Nachtclub Classics. Es gibt Live-Konzerte ab 22 Uhr dann. Also Musik, sehr spannende, interessante Musik auf NDR Blue im Nachtclub.
Peter, heute sprechen wir über drei außergewöhnliche Figuren, Gestalten und Phänomene der Pop- und Rockmusikgeschichte, die man irgendwie zusammen sehen kann. Ob das richtig ist oder nicht, da müssen wir mal drüber reden. Über Jimi Hendrix sprechen wir, über Janis Joplin und über Jim Morrison. Packt man immer so ein bisschen in diesen Club 27, also jung verstorbene, tragisch verstorbene Rock- und Popmusiker, außergewöhnliche Talente, die irgendwie in dieser Zeit zerbrochen sind an Drogengeschichten, an anderen Sachen irgendwie. Siehst du eigentlich diesen Club 27 oder ist das irgendwie Zufall?
Also ich finde das zu pauschalisieren. Vor allen Dingen, die definieren dann diese Künstler über ihr Ende, über den Tod und nicht über ihr Leben, ihr Schaffen, ihre Größe, ihre Kunst. Und das finde ich dann immer so ein bisschen zweischneidig. Also ich würde eher sagen, es sind alle zu früh gestorbene Künstler gewesen. Und da gehört ja noch Brian Jones mit von den Stones ein Jahr früher. Also das sind diese Künstler, die noch eine lange Geschichte vielleicht gehabt hätten.
Man sagt immer, dass man Geschichte und vielleicht auch Popmusik oder Musikgeschichte eben an Ereignissen erzählt. Also wie man eben sagt, der Untergang der Titanic, das war der Beginn des 20. Jahrhunderts, so sagt man ja in der Geschichtsschreibung. Oder 9-11 war der Beginn des 21. Jahrhunderts, weil das eben dann an Ereignissen erzählt wird. Und man kann das so erzählen und so lesen, dass eben mit dem Tod dieser drei, Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim Morrison, die Hippie-Zeit, so ein bisschen so eine unbefangene Zeit vielleicht vorbei war und innerhalb eines Dreivierteljahres drei Menschen ja tragisch gestorben sind.
Das ist schon richtig. Das wurde dann vielleicht einigen Leuten klar, dass man zu sorglos in die Zeit reingelebt hatte, zu sorglos Drogen genommen hat, LSD, überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie das auch junge Körper kaputt macht. Und das sind ja alles drei Opfer gewesen von ihrer eigenen Zerstörung, die sie selbst betrieben haben. Also es hat ihnen ja keiner aufgedrängt. Es war einfach so, dass sie in einer Zeit gelebt haben, wo das einfach selbstverständlich war. Und sie haben also alle ihren Körper überfordert und die Ressourcen, die sie haben, das ist schon richtig. Aber sie haben alle eine individuelle Geschichte. Da gibt es schon gemeinsame, aber auch unterschiedliche Gründe. Und oft wird ja Woodstock so als dieses Beispiel ja, dieser Hippie-Zeit genommen. Aber auch Woodstock war, glaube ich, nicht nur Paradies und eitel Sonnenschein, sondern da war viel Drogen, viel Stress. Und auch da zu spielen muss nicht besonders lustig gewesen sein. Zum Beispiel weiß ich, dass Janis Joplin 12 Stunden da rumhing und natürlich viel zu viel trank und zu viele Drogen nahm und nachher einen sehr schlechten Auftritt ablieferte, den sie dann aus dem Film hat rausschneiden lassen. Also das taucht da gar nicht auf. Man kann sie nur 30 Sekunden da mal rumlaufen sehen. Auch Hendrix' Auftritt mit einer relativ neuen Band, die er gerade zusammengestellt hatte, ist ziemlich schlecht gewesen. Nur Star Spangled Banner, die Nationalhymne, die amerikanische, die ist erhalten und auch im Film drin. Sonst ist kein anderes Stück drin. Also es waren nicht nur gute Zeiten da und insofern, Woodstock bringt natürlich auch eine Gemeinsamkeit. Janis Joplin war da, Hendrix war da, aber die Doors, Jim Morrison, die waren nicht da, weil Morrison war gegen Freiluftkonzerte, weil für seine theatralische Art auf der Bühne zu agieren, brauchte er Dunkelheit und Lichtscheinwerfer und nicht irgendwie eine Sonne und irgendwelche breit da rumliegenden.
Und 400.000 Leute.
Genau. Ups, da ist mein Kopfhörer wackelig. Und 400.000 Leute. Übrigens auch Hendrix hatte Angst vor so vielen Leuten. Das war ja eher ein ruhiger, bescheidener Mensch, dem das wirklich Probleme machte und der deswegen auch dafür sorgte, dass er ganz am Schluss auftrat, an dem Morgen, als fast schon alle abgereist waren. Als er spielte, waren nur noch 30.000 bis 40.000 Menschen da von den 400.000. Also Also es war nicht so dieser Massenwahn, dieses große Euphorie und das große Paradies.
Bevor wir auf die einzelnen Lebensgeschichten eingehen und natürlich auch auf die Kunst, die uns geliefert haben, möchte ich noch eine übergeordnete Frage stellen. Und zwar, ist es denn so, dass man sich vielleicht auch in der, ich weiß nicht, so als Fan oder als jemand, der sich für diese Musikgeschichte oder Popgeschichte insgesamt interessiert, gerne sowas erzählt einfach, dass es deswegen so gut funktioniert, weil Jimi Hendrix und Janis Joplin und Jim Morrison auch, das sind ja immer noch so Ikonen, das sind so Poster, das sind so T-Shirts, das sind so, ich meine, es sind auch eine Menge andere Leute tragisch verstorben, hast ja schon Brian Jones genannt oder Gram Parsons oder so, da sehe ich jetzt keine T-Shirts direkt. Diese drei haben aber sowas Übergroßes, so ein bisschen wie James Dean, Marilyn Monroe, sehnt man sich nach so einer Geschichtsschreibung mit so Personen?
Da ist natürlich was dran, dass jemand dann noch größer wird, wenn er früh verstorben ist. Das hat man ja schon öfter gehabt. Aber hier waren es auch wirklich drei große Figuren. Also Hendrix war der eindeutig führende, größte Rockstar in der Zeit. Er war nicht nur der Bestbezahlte in der Zeit, sondern auch also eine herausragende Figur in einer halben 3 bis 4 Jahren hatte er eine Wahnsinnskarriere gemacht. Auch Janis Joplin als einzigartige Erscheinung war zwar vielleicht nicht so groß wie Hendrix, aber trotzdem eine Ausnahmeerscheinung. Und auch Jim Morrison war also auch durch sein Image und das Bild, das verkauft wurde von ihm mit diesen Schwarz-Weiß-Fotos und diesem Schönheitsideal, wie er da mit nacktem Oberkörper auf dem Plattencover
agiert. Ich habe das Plattencover hier.
Du hast es ja hier. Ich starre es gerade immer wieder an. Es sieht schon toll aus und das hat natürlich einen unglaublichen Eindruck gemacht. Und dazu seine Rolle als Rebell und als Mann, der von Nixon und dem FBI bekämpft wurde und der immer nur breit auf der Bühne stand und auch die Skandale inszenierte. Also das waren schon Ausnahmeerscheinungen.
Dann fangen wir mal an mit Jimi Hendrix. Wir müssen ein bisschen die Namen sortiert bekommen, sonst kommen wir durcheinander hier. Jimi Hendrix. Ich sag mal, wenn ich nach Hause fahre, dann fahre ich immer an einer Bar vorbei, auf dem Weg nach Altona, durchs Schanzenviertel. Da gibt es die Bar 227, das ist so ein ganz kleiner Club. Und da sehe ich durchs Fenster immer, dass über der kleinen Bühne ein großes Foto von Jimi Hendrix hängt, 50 Jahre nach seinem Tod. Wie kann das sein?
Ja, ich meine, der Mann mit seinem großen Afro war natürlich eine eindrucksvolle Erscheinung. Und dann war er jemand, der also das Gitarrenspielen revolutioniert hat. Und das ist bei Leuten, die Gitarrenspiel toll finden, immer noch sehr wichtig. Aber vielleicht ist es hier jemand, der einfach das Image mochte. Einfach, das gibt natürlich was her. Das ist eine außergewöhnliche Figur. Von Eric Clapton würde man sich so ein Bild, glaube ich, nicht hinhängen. Der natürlich alle 2 Jahre oder jedes Jahr anders aussah. Aber Hendrix war da ein Bild, und das war eindrucksvoll. Und aber lass uns noch mal kurz Gemeinsamkeiten aufzeigen von diesen Personen, die alle schon unter gewissen Ängsten gelitten haben. Das muss man schon sagen. Also es waren schon Persönlichkeiten, die es gab keinen Social Media Rummel wie heutzutage, auch keine Fotografen, die überall lauerten, aber es gab einen gewissen Druck, einen Arbeitsdruck, es gab viel Einsamkeit auch auf Tourneen, in Bussen, in Flugzeugen und es gab eben auch Unsicherheit. Das waren nicht so selbstbewusste Personen und die natürlich auch in ihrer Biografie einen Grund dafür haben. Und aus dieser Unsicherheit und diesem Unfähigsein, einfach damit klarzukommen, sind sie natürlich auf Ablenkungen gekommen, die für den Körper nicht so gut waren. Also alle drei waren also Alkoholiker und haben zu viele Drogen genommen und das hat den Körper natürlich zerstört. Das gehörte damals aber wirklich einfach zu der Zeit und das war ein bisschen gedankenlos, aber sie waren aber auch keine Opfer, sie waren einfach überfordert, sie waren naiv und oft von falschen Freunden umgeben, das kann man bei allen drei sagen. Und das ist oft die Freundinnen und die Freunde waren, die gerade die Drogen angebracht haben. Also bei Hendrix ist es zum Beispiel eine Geschichte, dass es eine Freundin von Keith Richards, mit Nachnamen heißt sie auch Keith, ihn kennenlernte in einer Bar in New York und dann auch weiterempfahl, zum Beispiel an Andrew Locke Oldham, den Manager der Rolling Stones. Aber der sah in Jimi Hendrix kein Potenzial. erstaunlich.
Und er hat leicht falsch gelegen,
genau,
würde ich sagen.
Und dann sprach die Frau dann den Chess Chandler, den Manager der Animals, der gerade neue Talente suchte. Und der war natürlich gleich begeistert. Aber sie soll es auch gewesen sein, die Hendrix auf LSD gebracht hat. Hier, guck, probier mal und so. Das waren so die typischen falschen Freunde und oft auch Ladies, die gerade solche sensiblen Künstler, die also auch unsicher waren, auf solche Sachen gebracht haben.
Ich finde das total interessant, was du sagst mit diesen Unsicherheiten, weil ich glaube, das bringt auch ein, also jetzt mal von der musikalischen Bedeutung abgesehen, bringt das natürlich auch etwas in den Stil und in die Art aufzutreten, bei Jim Morrison sogar auch in die Texte natürlich hinein, was sehr attraktiv ist für junge Menschen, also dieses Gefühl von der Außenseiter oder der singt, was ich fühle oder die spielen so oder bei Janis Joplin, sie singt so schmerzvoll oder so aus eigener Erfahrung heraus. Das hat natürlich auch eine große Attraktivität dadurch, für gerade vielleicht für Teenager, oder?
Total. Damit können sie sich sehr, sehr gut identifizieren. Und alle drei haben so eine gewisse Außenseiterrolle. Wir kommen da sicherlich gleich noch dazu, zu diesen einzelnen Biografien, die wirklich sehr, sehr spannend auch sind, weil bei Hendrix war es so, dass er aus einer sehr, sehr schwierigen Familie kam. Seine Mutter hat ihn früh, sagen wir mal, nicht, also ausgesetzt ist das falsche Wort, hat ihn einfach abandoned, hat sich nicht um ihn gekümmert, war Alkoholiker und psychisch krank und starb mit 15 Jahren, also als er 15 Jahre war. Und er geriet dann auf die schiefe Bahn, sollte eine Haftstrafe antreten und ging aber als Ersatz in die Armee. Und das war ja früher immer so, auch in den USA, ein Ausweg. Also wenn man sagte, ich verpflichte mich in der Armee, dann brauche ich da die Strafe nicht abzusitzen. Okay, das hat er dann gemacht. Und wurde da aber auch früh entlassen, nicht unehrenhaft, sondern ehrenhaft, aber man merkte, der Mann hat eigentlich mit Armee und Militär nicht so viel zu tun.
Kriegt man aber gar nicht mit dieser Hippie-Gestalt zusammen, finde ich.
Nee, die so, genau. So diese aber er war da ein paar Jahre lang, und hat danach irgendwie als Begleitmusiker gearbeitet, ganz unauffällig. Also für diverse Bands, also für Little Richard zum Beispiel, für die Isley Brothers, und hat auch Platten mit denen aufgenommen, aber war nicht spektakulär. Also er war absoluter Begleiter, der die Jobs auch nicht lange hatte. Entweder wurde er entlassen oder er wollte was anderes machen. Also er war rastlos irgendwie und war einfach noch nicht zu Hause. Und ging dann irgendwann nach New York ins Greenwich Village und trat dann in einem Club auf. Dann entstanden diese Kontakte, die ihn dann weiterbrachten, sodass er im September 66 nach England mit Chess Chandler reiste. Und ich hatte ja das unverschämte Glück, am 1. Oktober 66 in ein Konzert von Cream zu gehen, also die Band von Eric Clapton, Jack Bruce und Ginger Baker, die auch erst seit ein paar Monaten spielten, aber schon einen unglaublichen Auflauf hervorriefen in London. Und in dem Konzert, da trat auf einmal ein farbiger Musiker auf, ein schwarzer Musiker. Na, er ist ja eben kein schwarzer Musiker, sondern er ist Red Indian, indianische Vorfahren und afroamerikanische Vorfahren. Und dieser Mann mit seinem Wuschelkopf trat auf, er Clapton sagte ihn an, so ein bisschen nuschelig. Und ich hatte den Namen gar nicht verstanden. Der kam auf die Bühne, spielte ein Blues, Killing Floor von Howling Wolf, und spielte mit den Zähnen die Gitarre und auf dem Rücken, und die Leute flippten aus und Clapton guckte schon so ein bisschen pikiert, weil das nahm ihm natürlich die Show weg. Ne? Nach dem einen Song verschwand der Mann wieder, und erst Monate später, als dann Hey Joe erschienen war und ich das Foto von diesem Musiker sah, dann wusste ich, ach Gott, den habe ich ja gesehen, das war ja. Und das war echt der erste Auftritt in London. Und von da ging es ab. 2 Wochen später hatte er schon sein Trio gegründet, aber es war keine Gründung, sondern der Manager, der organisierte die Musiker. Gab Auditions, also wo die Leute vorspielen mussten. Und dann nahmen sie eben Mitch Mitchell als Schlagzeuger und Noel Redding als Bassist, der eigentlich kein guter Bassist war, der eigentlich nur ein Begleitgitarrist war und dann gefragt wurde, kannst du auch Bass spielen? Da hat er gesagt, ja, er sah einfach gut aus für die Band, auch ein Afro, und sagte dann auch, eine Freundin von Hendrix sagte später, er sah einfach richtig für den Job aus. Und das war die Experience, das Trio, das dann ab Mitte Oktober schon, so schnell ging das alles, spielte, auf Tournee ging und dann im November, Dezember die ersten Aufnahmen machte. Also die Zeit war echt schnelllebiger damals. Die Leute waren ständig auf Tour, spielten fast jeden Abend, gingen aber auch noch ins Studio. Und aus diesem Druck heraus entstand auch viel, viel Unsinn, viel Drogenmissbrauch, Amphetamine, Tabletten, Pillen, um runterzukommen, dann wieder Beruhigungstabletten, die ja später Hendrix praktisch umgebracht haben. Und das ist einfach der Stress, unter dem sie ständig standen. Und so ging eigentlich Hendrix Karriere los in London. Da blühte er auf einmal auf. Da war er auf einmal etwas. Und er war aber eben kein afroamerikanischer, schwarzer Rockstar, sondern er war eigentlich ein weißer Rockstar. Ein Rockstar der weißen Blues-Szene, Blues- und Rockszene. Und mehr, weil er einfach ein unfassbarer Virtuose war.
Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? I'm going out to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man.
Wir reden über Jimi Hendrix bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Jimi Hendrix hat dann ja wirklich auch sehr viel live gespielt in diesen Jahren und kurioserweise ist er auch nach Hamburg gekommen, unter anderem auch zum NDR, also Steinwurf entfernt, wo wir jetzt gerade sitzen, im Studio 1, das ist da vorne, ich zeige mit dem Finger dahin, das sieht man nicht. Da hat er tatsächlich gespielt, aber das war nicht ganz so einfach.
Ein legendärer Auftritt. Abends war der Auftritt im Star Club. Da hat er gespielt, das war glaube ich der April 67, genau. Und dann hat er hier im Twent Club, das war so eine Jugendfunksendung, gespielt und Klaus Wellershaus, der betreute die Aufnahme und Hendrix kam, machte den Soundcheck und wie üblich, er spielte natürlich, weil er eben auch diesen speziellen Sound hatte mit Verzerrung. Das heißt, Hendrix war ja ein Pionier, jemand, der Sound Kreator war, der also Dinge erfunden hat auf der Gitarre, der erstens linkshändig spielte, andersrum als die anderen und dann verschiedene Techniken zusammenbrachte und eben mit viel Feedback arbeitete. Feedback ist der Sound zwischen Gitarre und dem Verstärker. Dadurch entstehen auch Verzerrungen. Und er übersteuerte seinen Verstärker. Und der NDR Toningenieur, ein rühriger Kollege von damals, ging hin zu dem Verstärker und drehte das Poti runter, die Verstärkung raus.
Und also die Verzerrung quasi.
Die Verzerrung. Und Hendrix guckte wie Bahnhof und sagte, was macht der Mann da? Und sagte, nee, das muss so. Und unser Toning sagte, nein, das verzerrt doch. Das ist nicht unsere Norm. Wir spielen das nicht so. Aber gut, Hendrix setzte sich dann durch und es verzerrte dann, wie es auch sein musste. Aber es ist eine großartige Anekdote.
Da treffen dann die Kulturen oder die Generationen aufeinander. Das war so nicht in der Norm vorgesehen. Genau. Ja, das spricht ja quasi auch Bände dafür, wie Jimi Hendrix in der Tat sein Instrument irgendwie verstanden hatte. Ich finde, er hat auch sehr schön gesungen, finde ich. Man hört das in den Aufnahmen auch immer, eine ganz andere, schöne Stimmfärbung ist das, die man irgendwie sofort erkennt, etwas Kühles hat es, finde ich, und aber auch gleichzeitig ein dunklerer Ton als bei vielen anderen Rocksängern in dem Sinne.
Ja, es ist so eine Mischung zwischen Soul-Gesang, Blues-Gesang und eben einem weißen Rocksänger. Das ist wirklich faszinierend und ich finde auch seinen Gesang extrem spannend und interessant. Aber er selbst fand seinen Gesang furchtbar. Er war komplett unsicher über die Qualität seines Gesangs. Und da mussten ihm die Leute dann immer sagen, Mensch, du bist großartig. Und seine Kollegen, es gab zum Beispiel einen Auftritt in London im November, Dezember, wo die Beatles da waren, die Stones, Pete Townshend von The Who und alle in einem kleinen Club. Hendrix wurde vorgeführt praktisch da. Und denen fiel alles aus dem Gesicht, weil sie es nicht fassen konnten, wie jemand so gut war. Hendrix hatte ja zum Beispiel solche Fähigkeiten mit der Gitarre, alles zu spielen, alle Stimmen, gleichzeitig Bass, Rhythmus, Solo, er pickte, er spielte manchmal so feine Töne wie Curtis Mayfield, manchmal aber auch wirklich verzerrte Töne. Er hatte zum Beispiel eine Sache, er spielte Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band alleine auf der Gitarre. Und Paul McCartney sah das einmal und war fassungslos, wie man das überhaupt machen konnte. Also er war so ein Virtuose, aber eben auch ein großer Sänger. Er schrieb fantastische Songs. Nicht nur die knalligen Rocker, sondern eben auch ganz, ganz zarte Songs wie The Wind Cries Mary. Also da ist so viel Zartheit und Sensibilität drin. Das muss man auch sagen. Er war nicht nur der wilde Mann. Er machte auf der Bühne oft den wilden Mann, das ist richtig. Er entwickelte dann auch Techniken auf der Bühne und im Nachhinein kam dann heraus, dass es eher sein Manager war, der ihn dazu aufforderte, sich auf den Boden zu schmeißen, die Gitarre auf den Boden zu schmeißen, sie sogar in Brand zu stecken, alles Sachen zu machen, die eigentlich total überflüssig waren, aber die eben Aufsehen erregen sollten. Und einer der größten Rock-Konzertveranstalter, Bill Graham, dem das Fillmore in San Francisco und New York gehörte, der hat zu Hendrix mal gesagt, Jimmy, du brauchst dieses ganze Theater gar nicht. Spiel einfach Gitarre. Du bist der beste Gitarrist der Welt. Mach das einfach und lass das ganze andere Theater. Und Hendrix hat, glaube ich, ihm sehr, sehr willig und freudig zugestimmt, weil ich glaube, das war Hendrix Natur überhaupt nicht.
Das ist wirklich verrückt, weil du natürlich schon beschrieben hast, wie schüchtern er oder unsicher der eigentlich gewesen sein muss. Und man hat in der Tat natürlich vor Augen dieses expressive, extrovertierte auf der Bühne, so dieses, der wilde Mann eben auf der Bühne, von dem du schon gesprochen hast. Hat man das dann womöglich auch als Zuschauer erwartet oder hat man erwartet einfach jemand, der virtuos Gitarre spielt?
Ja, das ist das Problem. Das wird dann auch oft erwartet, aber ich glaube, die Leute haben es auch nicht unbedingt erwartet. Die Leute haben eher einfach diesen Gitarristen. Und ich muss sagen, das beste, größte Konzert, das ich gesehen habe, war ein Konzert hier in der großen Musikhalle im Januar 69. Und da war er eher einfach nur der fantastische Musiker, der also seine Stücke und seine Sounds spielte. Da hatte er auch schon sein drittes Album Electric Ladyland aufgenommen, auch mit vielen anderen Musikern und auch mit Zeiten, wo er sich sehr viel Zeit nahm, seine Musik zu entwickeln. Und das spürte man dann schon. Der Mann hatte noch viel mehr drin. Er liebt zum Beispiel Strauss und Wagner. Er hörte sehr viel Klassik. Er hätte, glaube ich, wenn er weiter gelebt hätte, Richtungen aufgerissen für sich, die erstaunlich waren. Er plante Aufnahmen mit Miles Davis kurz vor seinem Tod und ganz, ganz viele Projekte, die eigentlich ihn noch in eine ganz andere Ebene hochgehoben hätten, als das jetzt schon war. Aber er war eben auch vom Rockbusiness so gefangen praktisch und unter Druck, dass er eben auch wahnsinnigen Stress hatte. Er musste dauernd auf Tournee sein, weil sein Manager das wollte, er selbst auch. Und dann gab er ganz, ganz viel Geld aus, auch für Studio-Sessions. Electric Ladyland dauerte, glaube ich, 6 Monate die Aufnahme. Er gab $200.000 aus nur für die Aufnahmen. Da musste er natürlich wieder auf Tournee gehen, um das Geld wieder reinzubringen. Und er wollte ein eigenes Studio bauen, das er auch getan hat in New York, das Electric Ladyland Studio. Und das musste finanziert werden. Und das war so, dass sein Manager Chas Chandler dann gesagt hat, nein, das kann ich nicht mehr mitmachen, das geht mir alles zu wild hier durcheinander, ist mir zu chaotisch. Und sein Partner Mike Jeffrey, ein sehr zwielichtiger Geschäftsmann, Friedman, der übernahm den Job dann und setzte Hendrix mächtig unter Druck. Hendrix wollte eigentlich sich weiterentwickeln, wollte auch mehr wieder zu seiner afroamerikanischen Seele zurückkehren. Auch vielleicht unter dem Einfluss der Black Panther. In New York spielte er in Harlem Benefit-Konzerte. Er spielte mit Musikern wie Buddy Miles und Billy Cox dann. Er spielte einen anderen Stil, der mehr ein funkiger, souliger Stil war. Und das gefiel dem Manager nicht. Der sorgte dann mit sehr, sehr windigen Moves, dass zum Beispiel Buddy Miles aus der Band flog und Hendrix wieder zu seinem Trio zurückkehrte, zur Trioform. Und so spielte er auch seine letzten Konzerte. Also diese ganzen Managementprobleme, die finanziellen Probleme, die haben Hendrix sehr, sehr angefasst und haben ihn auch, glaube ich, psychisch kaputt gemacht. Und deswegen war er in nicht besonders guter Form, als er dann 1970 wieder nach Europa kam aus Amerika und um Konzerte hier zu spielen. Isle of Wight, Fehmarn. Sein allerletztes Konzert.
Das ist der letzte Auftritt, ja, genau.
Und der war nicht so schön, weil am Abend vorher hatte Hendrix wegen Regen gesagt, ich will nicht spielen. Die Gefahr von einem Stromschlag auf der Bühne bei Regen, das wissen wir alle, war sehr, sehr groß. Die Anlagen waren früher auch nicht so abgesichert. Und er spielte dann erst am nächsten Mittag. Und die Leute waren sauer und pfiffen und buhten ihn aus. Und es war, glaube ich, keine schöne Erfahrung. Ich war nicht da im Schlamm von Fehmarn, aber es muss keine so tolle Erfahrung gewesen sein und eigentlich auch nicht verdient. Und das war sein letzter Auftritt. Sehr, sehr tragisch.
Das Phänomen, finde ich, was du schon beschrieben hast, ist ja, dass ein amerikanischer, also aus Seattle kommt er ja, ein amerikanischer Musiker mit ja auch einer amerikanischen persönlichen Geschichte, also uramerikanisch kann man geradezu sagen, in Europa groß wird, ein Star wird, dann in den USA aber wiederum auch, also wie eine Rückkopplung geradezu, passt jetzt gut zur E-Gitarre, ganz groß rauskommen. War das eigentlich üblich damals oder war das eine Ausnahme? Ich meine, es gab dann natürlich logischerweise die Beatles, es gab die Stones, es gab viele Bands, die von England nach in die USA gegangen sind, aber das war ja quasi einmal hin und wieder
zurück. Es war komplett untypisch. Es war komplett untypisch. Und er bekam auch von vielen Schwarzen in Amerika auch so die Frage, was machst du da eigentlich? Du bist doch eigentlich ein Musiker für die weiße Rockszene. Und es war wirklich so, dass die Afroamerikaner in Amerika, die kannten den eigentlich gar nicht richtig. Die weißen College Kids, die verehrten Hendrix. Und das hat ihn schon gewurmt. Und da versuchte er auch, einen Ausweg daraus zu finden. Und das hat ihn schon bewegt. Ich glaube, wenn er weiter gelebt hätte, hätte er auch mehr vielschichtige Musikstile gespielt. Auch vielleicht eher auch afroamerikanische, schwarze, soulige Musikstile. Viel Jazz. Ich glaube, er wäre ein großer Jazz-Virtuose auch geworden. In Verbindung mit seiner Stimme wäre es vielleicht ganz neue, spannende Musik geworden. Und so ärgerlicher ist sein eher zufälliger Tod. An dem Abend, als er starb, da war er mit einer deutschen Freundin unterwegs, Monika Dannemann, einer früheren Eiskunstläuferin aus Düsseldorf. Er hatte zu viel getrunken, ging da mit der in deren Hotelzimmer und nahm dann, ich meine, da allein das, 9 Schlaftabletten. Ein weiser Mensch, eine andere Begleitung hätte vielleicht gesagt, ey, dies nimmst du hier nicht, ne? Aber Hendrix soll auch jemand gewesen sein, der, wenn er Alkohol getrunken hatte, auch ein bisschen gewalttätig, also sagen wir mal nicht
also aggressiv
physisch,
wurde.
Er wurde aggressiv und sich hat auch nichts sagen lassen. Aber trotzdem, man hätte verhindern müssen, dass der da so viele Schlaftabletten nimmt, einfach um sich zu beruhigen, um runterzukommen, um zu schlafen. Hat gar nicht bedacht, dass das ihn vielleicht umbringen kann. Und prompt ist er dann am Erbrochenen gestorben während des Schlafens. Das hat die Frau Dannemann dann morgens erst gemerkt oder vormittags und hat dann den Notarzt geholt, aber da war es dann auch schon zu spät. Also es war eher ein dummer, zufälliger Tod, komplett überflüssig.
Jimi Hendrix ist ja verrückterweise in den USA ganz groß rausgekommen bei dem ersten großen Rockfestival in Monterey. Das war ja quasi sowas wie die Blaupause für Woodstock später, also ich glaube 2 Jahre später, das muss 1967 gewesen sein.
Ja, 67.
Monterey.
Juni.
Und parallel dazu, das ist natürlich auch so eine Koinzidenz quasi, hat da Janis Joplin die Bühne der Rockmusikwelt betreten und alle haben genauso vermutlich gesagt, müsstest du mal sagen, Was ist das denn da gewesen gerade, oder wie ist das gewesen?
Genau, also das war ihr erster großer Auftritt. Sie stammt ja aus Texas, ist eigentlich eine ganz normale Provinzgöre gewesen. Ihre Eltern sehr, sehr fürsorglich, haben sie vor allem Möglichen geschützt. Aber sie war an der Schule schon ein Außenseiter, jemand, der auch gern mit den Jungs spielte und alles mögliche Wilde machte. Aber auf der anderen Seite auch sehr provinzartigen Klamotten rumlief, sodass sie unheimlich viel Stress und Ärger hatte an der Schule. Also sie wurde beschimpft von Mitschülern und eins ist auf dem College gewesen, das hat ihr später immer noch schwer zu schaffen gemacht. Die Jungs des Colleges haben sie nominiert als den hässlichsten Mann des Colleges. Also das war...
Das ist wirklich sehr hässlich.
Das ist absolut. Es hat sie so angefasst, dass sie also auch gewisse viele Aggressionen daher genommen hat. Und kurioserweise 10 Jahre später ging sie dann zu einer Reunion, zu einem Klassentreffen. Und obwohl sie schon ein erfolgreicher Popstar war, haben die Mitschüler sie ignoriert. Das hat sie so frustriert. Und da ist sie in einen Club gegangen, wo Jerry Lee Lewis, der Rock'n'Roll-Pianist, auftrat. Und der auch, weil er auch so ein Macho-Arsch war, hat sich über ihre Klamotten, ihr Outfit und ihr Aussehen lustig gemacht auf der Bühne. Da ist sie nach dem Konzert zu ihm hingegangen, hat ihm eine reingehauen, weil sie war eben auch wahrscheinlich auch nicht nüchtern und hat ihm einen reingehauen. Und Jerry Lee Lewis hat nur Folgendes gesagt: Ey, wenn du dich wie ein Mann benimmst, dann kriegst du es auch wie ein Mann, und hat ihr eine zurückgehauen. Und war so richtig. Das sind so Erlebnisse, die vielleicht auch schildern, was für eine Jugend dieses arme Kind gehabt hat. Sie ist dann aus Texas weg vom College nach San Francisco, um anders zu leben, geriet da aber auch an falsche Freunde. Und in ihrer ersten Periode spielte sie auch viel Musik, so folkartige Musik mit Jorma Kaukonen von Jefferson Airplane, der sie begleitete. Aber sie wurde auch amphetaminsüchtig. Sie war wirklich süchtig. Sie spritzte sich diese Amphetamine, sodass ihre Freunde sie dann wieder zurück nach Texas verfrachteten, sagten, die muss ich jetzt erstmal...
Also um aus diesen Zusammenhängen rauszukommen.
Ah ja, okay. So, dann lebte sie wieder bei ihren Eltern, ging dann auch nochmal wieder auf die Uni, aber dann kriegte sie den Anruf von Big Brother and the Holding Company, einer sehr, sehr populären Band in San Francisco, die einfach eine Sängerin wollten und unbedingt diese Stimme, die sie kannten, die sie
offenbar auch, hatte sie ja aber ja. dann schon entdeckt, dass das ihre Fähigkeit war. Also sie muss ja schon gesehen haben, dass sie etwas konnte, was andere irgendwie nicht konnten.
Ja, sie hatte sich ganz früh beeinflussen lassen, eben von den Blues-Sängerinnen, die es gab, von Bessie Smith, von Ma Rainey, von diesen Sängerinnen. Und sie konnte was, sie konnte das singen wie niemand anders. Kein weißes Mädchen konnte so singen wie sie. Und das war wohl auch in Texas noch nicht so aufgefallen, aber in San Francisco. Und deswegen hat man sie auch geholt und sie hat dann mit Big Brother eine große Karriere gemacht, Cheap Thrills, ein sehr erfolgreiches Album mit denen aufgenommen. Aber die Musiker von Big Brother and the Holding Company waren einfach nicht gut genug. Im Studio hatten sie kein Timing und Janis merkte das irgendwann und auch andere Leute sagten ihr, komm, du brauchst andere Musiker. Und sie verließ die Band dann machte dann eine Art Solo-Karriere. Aber Solo, das war auch nichts für sie. Sie war auch unsicher, sie litt unter Einsamkeit, also sie wollte eine Band haben und gründete eine andere Band, die Cosmic Blues Band, mit der sie dann eine nächste Platte aufnahm.
Wenn man das so hört, dann denkt man wie bei Jimi Hendrix auch, dass also Janis Joplin über ihre erste musikalische Phase vielleicht da so rauswächst, wie man aus so einem, als Kind aus dem Pullover rauswächst oder aus so einer Band rauswächst, weil man merkt, das führt hier irgendwie nicht weiter. Ich muss irgendwie andere Zusammenhänge haben. Das stelle ich mir ähnlich vor.
Ja, also natürlich sagten ihr doch, dass andere Leute, ihre Freunde, sie war natürlich jemand, der eben auch ein wildes Leben lebte. Viele Affären, nicht nur mit Männern, sondern sie hatte eine Langzeitfreundin, die aber auch kein guter Einfluss für sie war. Peggy Caserta hieß die, die eben auf Heroin war und die auch dann ihre Freundin dazu gebracht hat, dass Janis also auch schon früh ständig Heroin dabei hatte. Selbst, es gibt so Geschichten, als sie in Deutschland auf Tournee war, in Frankfurt und in Europa, ständig war der kleine Beutel dabei, trotz des Risikos gefasst zu werden. Und wenn die Polizei, der Zoll an Flughäfen, ich meine, was für ein Risiko. Also, und das ist traurig, dass sie eben aus ihrer Unsicherheit und auch ihren Problemen, ihren psychischen Problemen, die sie sicherlich hatte, dann auf solche Leute hörte und sich also praktisch in kurzer Zeit sehr, sehr stark ruinierte. Dabei so eine Persönlichkeit auch war, die wohl auch übersprudelnd oft war. Oft einsam, aber auch oft übersprudelnd. Es gibt übrigens eine lustige Geschichte. Sie hatte auch eine Kurzaffäre unter Alkohol mit Jim Morrison, dem Doors-Sänger.
Ach, echt?
Also hier haben wir wieder eine Verbindung. Und Morrison, das war wohl ein ziemlich schwieriger Typ. Sehr kalt, sehr zynisch und hat die Frauen also auch nur immer wieder fallen lassen, kurz nach einer Affäre. Und den hat sie dann nicht mehr mit Namen genannt, sondern nur noch Asshole, nannte sie ihn nur noch. Und was also viele auch nur unterstreichen konnten, denn der Mann hatte seine negativen Seiten.
Und Janis Joplin konnte singen wie keine zweite junge Frau jemals. Wir reden über Jimi Hendrix, über Janis Joplin und über Jim Morrison. Wenn man das so hört, wie du erzählst, wie Janis Joplin gewesen ist, dann hat man auch das Gefühl, also bei ihr, aber bei den anderen vielleicht auch, über die wir sprechen wollen, die haben sie auch so ein bisschen für unsterblich gehalten, oder? Also in den guten Momenten, dass sie, ich meine, die haben ja auch vielleicht ein bisschen gewusst, dass diese harten Drogen nicht so prima sind, oder?
Ja, da frage ich mich manchmal, aber da setzt anscheinend die Vernunft komplett aus. Also LSD wurde komplett unterschätzt. Das nahmen sie ja alle, auch John Lennon und andere Figuren der Reihe nach ständig. Und es machte ihnen nicht so viel aus. Also es erweiterte gewisserweise ihr Bewusstsein. Sie schrieben vielleicht über ein paar andere Dinge, aber auf die Musik wirkte sich das sonst nicht aus. Aber es gibt ja auch genug Beispiele, die hängen geblieben sind auf sowas wie Syd Barrett, der Gründer von Pink Floyd, der dann einfach wahnsinnig geblieben ist, also geisteskrank, verwirrt. Oder Peter Green, der auch Fleetwood Mac, Gründer, der auch durch LSD, also das Ausmaß und der Schaden, der angerichtet wird durch solche Drogen, war den Leuten, glaube ich, nicht unbedingt klar. Es gehörte so zum Lebensstil dazu, es war einfach Sorglosigkeit. Aber das Heroin negativ war, das wussten die Leute eigentlich auch. Also da war aber Janis Joplin von den dreien diejenige, die am meisten damit involviert war. Und viele Leute haben ihr gesagt, komm, das darfst du eigentlich nicht wieder machen. Aber sie machte sogar einmal eine lange große Pause, eine Reise nach Brasilien und verabschiedete sich komplett von den Drogen, lernte auch einen Backpacker kennen, der den deutschen Namen Niehaus trug und freundete sich mit ihm an und war vollkommen gut drauf und war ganz gesund. Aber kaum war sie wieder in den USA. Da traf sie dann wieder ihre alte Freundin Peggy und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Und man fragt sich wirklich, wo waren die echten Freunde und die echten Berater, die hätten sehen müssen, hör mal zu, das führt in die Sackgasse, das geht so nicht weiter. Aber da gibt es ganz viele Beispiele, auch viel weniger Prominente, die einfach zeigen, dass das hier einfach sorglos und unvorsichtig gelebt wurde. Raubbau und Missbrauch, zerstörerischer Missbrauch betrieben wurde.
Ich will noch mal die Frage hinterherlegen, ist es bei Janis Joplin auch so gewesen wie bei Jimi Hendrix, dass man auch da im Konzert oder bei den Auftritten dieses, das musst du gesehen haben, dieses, die wilde Frau auf der Bühne, wie die singt, wie die das zelebriert, hat man das auch erwartet von ihr?
Ich weiß nicht, ob die Leute das erwartet haben, aber es kam leider zu oft vor, dass sie dann zu viel getrunken hatte. Es gibt ja auch so Bilder von ihr mit der Southern Comfort Flasche auf der Bühne, zu viel getrunken hatte und dann, dass praktisch die Frau sich voll entblößt hat, seelisch auf der Bühne. Sie hat unglaublich emotional gesungen, aber hat sich auch voll nach außen gekehrt. Und das ist dann auch schon wirklich beinahe wie Missbrauch. Ne? Das ist also, wenn man als Zuschauer das miterlebt, das tut doch weh. Aber es gibt natürlich auch Zuschauer, die dann sagten, ja, das und genossen haben auf eine gemeine Art und Weise. Das gab es sicherlich. Und bei ihr war das so, dass oft ihre Konzerte dann auch von solchen Dingen beeinträchtigt waren.
Das Kuriose ist, finde ich, dass die Popmusik und Rockmusikgeschichte ja da mehrere Stränge hat. Also wenn wir sehen, dass 67 so diese sogenannten Konzeptalben oder 66, 67 herauskamen, also Pet Sounds und Sgt. Pepper und Pink Floyd, die ersten Aufnahmen machten beispielsweise ja auch im Abbey Road Studio und gleichzeitig aber auf dieses Live-Erlebnis, also dieses, was wir schon sagten, den Gitarristen, den musst du gesehen haben oder was, das würde ja auch zum Beispiel für Cream gelten oder wie bei Janis Joplin eben auch, hör dir mal an, wie die singt hier. Das ist schon irre, wie das sozusagen parallel so eine Aufmerksamkeit bekommen hat.
Ja, das gab also wirklich diese zwei Stränge. Und nur bei Hendrix kamen die beiden zusammen, der also wirklich absolut revolutionäre Plattenaufnahmen, auch soundtechnisch und von Ideen und kreativen Sounds, die da auf einmal zu hören waren und gleichzeitig eben ein unfassbarer Live-Künstler war. Während bei Janis Joplin war dass eigentlich der Ruhm eher durch ihre Live-Auftritte, durch ihre Bekanntheit. Erst später mit ihrer allerletzten Platte Pearl, auch ihre erfolgreichste, die erst nach ihrem Tod erschien, da sagte man dann auch, weil das ist rundherum eine großartige, fantastische Platte. Und sie schrieb ja nicht alle Songs selbst. Sie schrieb nur ein oder zwei Songs. Das andere waren Soul-Nummern oder von Bobby Womack-Stücke, also von anderen Komponisten Songs. Insofern ist das eine ganz andere Art von Musik. Ist mehr der Interpret, der hier ist. Nicht so der Autor und der Konzeptkünstler, wie es eben bei den Beatles und bei anderen oder den Beach Boys der Fall war. Und geradezu tragisch ist es ja auch, dass als sie starb, auch hier wieder Zufall, würde ich sagen. Sie hat sich ja nicht bewusst in den Tod geritten, sondern es ging ja eigentlich ganz gut. Sie nahm dieses fantastische Album Pearl auf, wo also dann auch Mercedes-Benz drauf ist und andere große...
Und Me and Bobby McGee ist ja auch drauf.
Me and Bobby McGee und große Nummern. Und sie war gerade dabei, die letzten Stücke aufzunehmen. Kurioserweise das allerletzte Stück, das eingespielt wurde, bevor sie starb, war Buried Alive in the Blues, also im Blues lebendig begraben. Das Stück sollte sie am nächsten Tag singen und war alleine im Hotel. Vielleicht war es wieder Einsamkeit. Sie hatte gerade ein bisschen Liebeskummer, aber eben auch wohl das falsche Heroin. Und es war wieder mal, das ist ja oft das Problem. Die Leute nahmen ja das Zeug, wussten ja manchmal gar nicht, was es ist. Es gibt zum Beispiel die furchtbare Geschichte, dass der Schlagzeuger der Average White Band auf einer Party was schnupfte, dachte, es ist Kokain, aber es war schwerstes Heroin und fiel tot um. Bei Joplin war es auch offensichtlich, dass also die Leute auch nicht einschätzen konnten, wie stark ist das Heroin, und dann starb sie an einer zu großen Dosis eines zu starken Mittels.
Man sagt ja, dieses doch ja sehr strapaziertes Schlagwort, live fast, die young. Ja. Aber ich habe noch was anderes gelesen, was mir dann doch, können wir mal drüber reden. Chris Christopherson, der ja für sie Me and Bobby McGee schrieb und der ja auch einer ihrer Partner, ihrer Freunde war, ihre Liebhaber war.
Ein Lover, ja.
Sagte, Janis starb an einer Überdosis Janis. Und das muss man erstmal so nachwirken lassen, finde ich. Vielleicht auch ein Bonmot jetzt irgendwie, aber ich finde, da scheint was dran zu sein, weil die hat einfach dann ja auch so am Rand gelebt, oder?
Ja, es war einfach übersprudelnd. Es war natürlich, man könnte schon beinahe sagen, ein bisschen bipolar. Also das heißt, auf einmal Trauer, Einsamkeit, Depression, auf der anderen Seite wieder übersprudelnde Energie. Und dann will man die natürlich auch dämpfen. Und nicht nur Christopherson, auch Leonard Cohen. Im Chelsea Hotel haben sie zusammen einige Zeit verbracht und da gab es auch einen Song, ich glaube irgendwas mit Chelsea, aber Janis sagte später, sie fand Cohen nicht so beeindruckend als Liebhaber, wie er als Autor und Sänger war, kann man nur sagen.
Fällt uns schwer, das nachzuvollziehen.
Können wir nicht nachvollziehen.
Die Verbindung hattest du ja schon erwähnt von Janis Joplin zu Jim Morrison, ja quasi die dritte Gestalt in diesem Dreiklang, sagen wir mal, dreiviertel Jahr nach den anderen beiden verstorben. Man muss ja einmal noch sagen, zu Jimi Hendrix und Janis Joplin, da lagen, glaube ich, 16 Tage nur dazwischen, also wo die beide ums Leben gekommen sind und dann jetzt ein Dreivierteljahr. Kannst du dich eigentlich an diese Zeit erinnern, wie diese Nachrichten auf euch einprasselten?
Also ich fand es furchtbar brutal schockierend, gerade bei Hendrix und bei Janis Joplin, obwohl bei Joplin ahnte man schon manchmal, da hatte man schon gehört von irgendwelchen Abstürzen. Bei Jim Morrison war ich nicht so richtig überrascht, weil der lebte, das hieß schon in Paris, eine sehr seltsame Zeit durch und hatte vorher auch extrem viele Alkoholabstürze gehabt. Bei ihm kommt das nun dazu, dass er von Jugend an eigentlich Alkoholiker war. Er hatte nun auch eine Kindheitsgeschichte, die nicht typisch war. Sein Vater war Marineadmiral, Kommandant eines Flugzeugträgers, jemand, der im Vietnamkrieg sehr aktiv war. Und dann hat er diesen Sohn, der immer Rebell war, der sich dann auch von seinen Eltern losgesagt hat und auch selbst seine Mutter dann nicht wieder gesehen hat, als sie ihn bei einem Konzert besuchen wollte. Also er war
also kein, er hatte keinen Kontakt mehr zu sein.
Kein Kontakt. Ah, okay. Und das ist natürlich ein Jugendlicher, der auch ganz anders war. Der hat sich früh mit französischen Dichtern Rimbaud oder Baudelaire oder mit William Blake und mit Künstlern der Beat Generation, Kerouac und Burroughs, beschäftigt und das aufgesogen. Der aber zum Beispiel auch studierte und einen Bachelor machte, und zwar in Kinematografie. Er studierte zum Beispiel bei Josef von Sternberg, dem legendären Regisseur.
Marlene-Dietrich-Filme.
Ne, genau, in L.A., in Los Angeles, an der UCLA, aber er war trotzdem kein organisierter Student. Er lebte schon sehr chaotisch, hatte selten eine eigene Wohnung, sondern gastierte da in verschiedenen Flats und Apartments von anderen Leuten, hatte immer irgendwie was zu rauchen und zu trinken. Er war also auch damals schon ein Mann, der eigentlich auf dieser Spur war, die ihn später dann auch eventuell umgebracht hat. Er wurde dann eben auch Musiker und Performer, aber er hätte auch Filmregisseur werden können oder Autor oder sowas. Er lernte nun eben Ray Manzarek kennen und die beiden gründeten die Doors. The Doors of Perception, ein Zitat von Aldous Huxley, ursprünglich von William Blake, die Türen der Erkenntnis und alles sehr mythisch. Er liebte auch griechische Philosophen und Nietzsche war auch ein Favorite von ihm. Also er war ein gebildeter Mensch und schrieb ja auch schon früh Gedichte, Poetry. Und
ich finde trotzdem diese, bei Jim Morrison, bei allem, was ich da, ja, das kann man dann eben auch vielleicht aus den Songs hören oder aus dem, was man dann vielleicht auch darum herum gelesen hat, hat ja auch dann so Spoken Word Performances ja aufgenommen später und so, finde ich, gibt es da ganz viel auch so Selbstinszenierung und so selbst, na, ich möchte sagen, Bespiegelung und etwas sehr Narzisstisches hat, das finde ich. Mhm. Und ich sag mal ganz offen gestanden, mir geht das ein bisschen auf den Wecker, dieses, weißt du, ich bin hier der, eigentlich bin ich ein Poet,
ja,
aber wo man denkt, eigentlich reicht es mir, wenn du ein guter Rocksänger bist. Weißt du, was ich
meine? Ja, das stimmt. Er hat das alles ein bisschen überladen immer. Er war ein guter Rocksänger, hatte also diese Baritonstimme mit großer Kraft und Stärke. Die ist wirklich ganz wunderbar gewesen. Aber er war eben theatralisch. Er war ein Performer. Er war eigentlich auch ein Poetry Slammer ganz früher. Also er hat ja dauernd auch auf der Bühne improvisiert und andere Texte dazu gesungen und hat auch Stücke inszeniert. Zum Beispiel, da gibt's diese großen Dramen auf der Bühne wie End oder When the Music is Over. Also die wurden ellenlang, 15 Minuten lang gespielt mit großen Passagen, wo die Band eigentlich nur ein bisschen rumdüdelte.
Wie Filmmusik wird das ja auch.
Wie Filmmusik Teil. Ist ja, es ja auch. Und das ist eben auch vielleicht seine Seele gewesen. Er war eigentlich Filmemacher und hat dann auf der Bühne auch inszeniert. Also sich selbst natürlich hauptsächlich. Hat dann aber auch die Grenzen nicht mehr gefunden. Wo ist das jetzt zwischen peinlich oder einfach eine gute Theateraufführung? Und es gibt ja dann unzählige Skandale, die ihn auch dann in eine Rolle gebracht hatte als der jugendliche Rebell, der tatsächlich vom FBI untersucht wurde und auch beobachtet
als
wurde.
Als Aufrührer oder
ja,
wie?
Ja, als Aufrührer, der die Jugend zu Drogen und seine Aufrufe gegen den Vietnamkrieg, ausgerechnet bei dem Vater. Ne, und der hat dauernd auch den designierten Präsidenten, da war Nixon erst gewählt, noch nicht im Amt, hat er ihn also ständig auf der Bühne beleidigt und Nixon nachher, als er Präsident war, hat dann auch dafür gesorgt, dass die Doors also streng beobachtet wurden und nicht umsonst auch dieses Problem, dass er in Miami, als er auf der Bühne wohl sagt, hey, you wanna see my dick, also wollt ihr mein Geschlechtsteil sehen, und dann anfing sich auszuziehen und zu entblößen, es ist wohl nicht dazu gekommen, aber er wurde deswegen angeklagt, er wurde auch verhaftet und er hatte einen
von der Bühne geholt wurde.
Ja, von der Bühne geholt, ja. Und er hatte einen Prozess. Und die Band, die hat das alles so mitgetragen, aber waren auch reichlich genervt.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Jim Morrison, der immer die Grenzen gesprengt hat und immer auf dem Weg zu einem anderen, ja, wie soll ich sagen, zu einer anderen Inszenierung war, das muss ja Teil seiner Idee gewesen sein. Und die anderen haben das so klaglos mitgemacht. Ich finde, wenn man die Doors hört, ist natürlich jetzt seine Lyrics sind da schon prägend und wie er singt, das ist ja eine sehr prägnante Stimme, aber diese Band ist ja auch irgendwie, klingt ganz anders. Diese Orgel, dieses Gegniedel von der Orgel, ist es ja sehr prägend. Ein starke Gitarre und auch ein toller Schlagzeuger, finde ich. Also eine ganz eigene Mischung. Was war denn das für eine Band?
Eine ganz, ganz hervorragende Band. Und ich muss sagen, der Orgelspieler, der hatte zwar einen furchtbaren Orgelsound, aber was er spielte, war toll. Also diese Figur von Light My Fire, die habe ich erstmal in meiner ersten Band da habe ich lange geübt, um das nachzuspielen, weil wir die Nummer auch aufgeführt haben. Also es ist schon faszinierend und die Stücke waren musikalisch auch spannend, weil sie aber auch gut zu Morrison passten. Sie waren dramaturgisch gut arrangiert, sie ließen auch viel freie Fläche und sie waren so eine Mischung aus manchmal hartem Rock und Blues oder aber auch epischen Erinnerungen an Brecht Weil. Also Alabama Song ist ja ein ganz beliebter Song von ihnen gewesen. Also das ist auch eine Theaterquelle für die Musik der Doors. Und es ist eben so, dass er sich selbst, glaube ich, überhöhte. Er sah sich beinahe so als mythischer Schamane auf der Bühne, der also nicht nur als Theaterschauspieler da stand, sondern der sich auch wirklich so wie der weise Prophet manchmal gebärte. Und das hat die Band schon fertig gemacht. Und nicht umsonst hat man sich dann auch getrennt. Morrison hat die Band verlassen. Dann haben sie ja, glaube ich, ein letztes Album L.A. Woman gemacht. Danach war es erstmal vorbei. Und er ging nach Paris, vielleicht um sich zu erholen, auch physisch, so ständig viele, viele Jahre Alkoholismus und andere Drogen, die natürlich auch dabei waren, haben ihn auch körperlich fertig gemacht. Und er hat die Zeit in Paris verbracht, um sich zu erholen, auch von seinem Asthma. Er litt unter Asthma, verbrachte dann auch Zeit auf Korsika und wärmeren Gegenden, aber lebte dann mit seiner Freundin Pamela Curson, die aber auch eben drogensüchtig war, zusammen in Paris. Und da kam dann sein Ende auch eher zufällig. Da muss man schon sagen, die französische Polizei hat keine Autopsie gemacht. Er starb. Eines Morgens wurde in der Badewanne aufgefunden der wurde nicht untersucht, was da eigentlich los gewesen war. Danach hat dann die Freundin gesagt, das war wohl Heroin, weil er wohl gegen sein Asthma nicht nur Medizin genommen hat, sondern auch Heroin geschnupft hat, das bei Asthma wohl beruhigend wirken soll. Also diese Selbstmedikation hat ihn dann auf Heroin gebracht, was einen natürlich gleich süchtig macht, auch wenn man es schnupft. Und es gibt eine Geschichte, verschiedene Theorien über seinen Tod, dass er im Palace gewesen sein soll, das ist der große Club in Paris, und dass er dort eben auch eine Überdosis bekommen hat. Oder es gibt die wahrscheinlichere Geschichte, die Marion Faithfull 2014 erzählt hat. Sie war mit einem Heroinhändler, Dealer zusammen, kam aus London nach Paris und ihr Freund sagte, ich muss noch mal zum Sänger von den Doors, geschäftlich. Und Marion Faithfull ahnte schon, was da war und hatte ein dummes Gefühl und hat dann später gesagt, sie hat ein paar Schlaftabletten genommen, hat sich hingelegt und wollte von nichts wissen. Nächsten Morgen wacht sie auf und hört, dass Jim Morrison tot ist. Da wusste sie auch schon, was passiert war. Denn offensichtlich hatte ihr Freund sehr, sehr starkes Heroin. Wieder mal dasselbe Problem, das Morrison dann nahm und dann einfach in der Mischung aus Herzschwäche, Asthma, einfach durch Alkoholismus geschwächt, das nicht vertragen hat. Im Alter von 27 Jahren, was einfach traurig ist, ehrlich gesagt, und komplett überflüssig.
Die letzten 24 Stunden, ich glaube, es gibt sogar richtig Dokumentarfilme über die Tat, diese drei, über die wir sprechen, weil eben nicht ganz hundertprozentig klar ist, ist jetzt vielleicht auch dann nach 50 Jahren ein bisschen egal, was genau bei Jimi Hendrix, auch bei Janis Joplin, aber vor allem bei Jim Morrison genau los war, gibt es eben die verschiedenen Spuren, denen man da so folgen kann. Diese Figur, diese Gestalt, die so verehrt wird, in jungen Jahren ist der Künstler zerbrochen. Das ist ja etwas, was es natürlich in der Pop- und Rockmusik gibt, das haben wir ja nun schon besprochen, aber das ist ja verrückterweise auch schon ganz lange vorher gibt, nämlich in der Literaturgeschichte gibt es da so, so wie Hölderlin, so jemand, oder die Werther-Figur ist ja auch so eine an der Empfindsamkeit im Grunde zerbrochene Figur sozusagen. Ist es deswegen auch irgendwie attraktiv? Ist es ja ein bisschen morbide, auch diesen Untergang irgendwie mitzuverehren, oder?
Ja, es muss sowas sein. In Verbindung auch noch mit seinem Image, seinem Bild. Denn es ist ja sonst nicht zu erklären, dass zum Beispiel sein Grab in Paris, am Père Lachaise, auf dem Friedhof, das meistbesuchte in Paris überhaupt ist.
Ich war da auch schon, ehrlich gesagt.
Du warst auch schon. Ja, im Jahr kommen da Millionen Menschen und gucken sich das Grab an.
Also ja, so ein ganz kleiner Stein ist da ja. Man findet das ganz schlecht.
Den hat übrigens der Admiral, der Vater, finanziert. Denn den Stein, da war früher eine andere Figur drauf. Und der hat dann einen kantigen, geraden Stein draufgesetzt mit einem griechischen Spruch in griechischer Sprache. Aber es gibt auch wohl jetzt einen kleinen Zaun darum, damit die Leute nicht drauf rumtrampeln auf dem Grab. Aber das ist ein Grab, das also der französische Kulturminister zu einem nationalen Erbe erklärt hat. Also das wird ewig bleiben, das Grab. Das wird nie einfach aufgelöst werden. Und naja, irgendwas muss es ja sein, diese Faszination an diesem Mann. Denn unter den dreien ist er vielleicht musikalisch nicht derjenige, der am nachhaltigsten ist oder an dem bedeutendsten als musikalische Größe, aber trotzdem in der Mischung ist es eine übergeordnete, riesige Figur geblieben.
Unser Thema heute bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban: Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim Morrison. Eine ganze Menge für so ein paar Minuten, die man darüber reden kann.
Ja, oder? Man könnte eigentlich 5 Sendungen drüber machen oder 10.
Wenn ihr uns schreiben wollt, unter urbanpop@ndr.de ist das möglich. Gerne für Anregungen, Kritik und weitere Fragen. Die Musiktitel dieser Sendung und weitere Empfehlungen findet ihr in den Shownotes. Das war Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Vielen Dank, Peter.
Danke dir, Uke.